NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Bundesinnenministerium nennt Türkei Aktionsplattform für islamistische Gruppierungen. US-Präsidentschaftskandidat Trump warnt in außenpolitischer Rede vor einer Zuwanderungspolitik wie in Deutschland, dazu auch der Kommentar. Russland verlegt Bomber für Syrien-Einsatz in den Iran. Der Verkehrsclub Deutschland verzichtet nach dem Dieselskandal auf seine Rangliste umweltfreundlicher Autos. Und natürlich auch heute alles Wichtige von den Olympischen Spielen in Rio. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist seit einiger Zeit gespannt, angespannt. Und ein Papier aus dem Bundesinnenministerium, das dem ARD-Hauptstadtstudio nun vorliegt, ist mit Sicherheit nicht dazu angetan, dieses Verhältnis zu verbessern. Wird die Türkei darin doch unter anderem als Aktionsplattform für islamistische Gruppierungen bezeichnet? Es ist eine Einschätzung des Bundesinnenministeriums auf Anfrage der Linkspartei. Alles Weitere von Anna Engelke aus Berlin.
Öffentlich hält sich die Bundesregierung seit Monaten mit Kritik an der Regierung in Ankara und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurück. In einer vertraulichen Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion findet die Bundesregierung jedoch deutliche Worte. Die Antwort liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, dass sich die Türkei in den vergangenen 5 Jahren unter Erdogan zur zentralen Aktionsplattform für islamistische und terroristische Organisationen im Nahen und Mittleren Osten entwickelt habe. Zu diesen Organisationen gehörten unter anderem die Hamas in den Palästinensergebieten und der ägyptische Arm der Muslimbruderschaft, heißt es in der Antwort auf die Anfrage der Linksfraktion. Damit stellt die Bundesregierung erstmals offiziell eine direkte Verbindung zwischen dem türkischen Präsidenten und einer Terrororganisation her. Anders als in der Türkei stuft die Europäische Union zumindest die Hamas seit dem Jahr 2003 als Terrororganisation ein.
Das ist natürlich ein massiver Vorwurf,
sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich im WDR. Er wundert sich darüber, dass die Antwort auf die Kleine Anfrage der Linken im Bundestag lediglich vom CDU-geführten Bundesinnenministerium verfasst wurde, und zwar ohne Abstimmung mit dem SPD-geführten Außenministerium. Das Innenministerium teilte am Abend mit, wegen eines Büroversehens sei die Beteiligung des Auswärtigen Amtes an der Schlussfassung der Antwort nicht zustande gekommen. Zum vertraulichen Inhalt wollte sich das Ministerium nicht äußern. Der SPD-Abgeordnete Mützenich schätzt die heute bekannt gewordenen Informationen so ein.
Aber wir müssen uns natürlich schon damit auseinandersetzen. Wenn die Bundesregierung insgesamt zu dieser Auffassung kommt, bedeutet das schon, dass die Beziehungen zur Türkei, wenn sie tatsächlich eine Aktionsplattform sind, auch hinterfragt werden müssen.
Vor allem die Aussage des Bundesinnenministeriums, die Türkei habe sich zur zentralen Aktionsplattform für islamistische Gruppierungen entwickelt, findet der SPD-Politiker bemerkenswert.
Eine Aktionsplattform ist schon ein sehr schwerwiegender Vorwurf, Begriff, wo es ja dann möglicherweise auch hergeleitet werden könnte. Von dort werden auch Aktionen geplant.
Durch die Antwort der Bundesregierung fühlt sich die Linksfraktion in ihrer Kritik an der deutschen Türkei-Politik bestätigt. Ihre außenpolitische Sprecherin Sevim Dadelen bezeichnet die vertraulichen Einschätzungen der Bundesregierung als sehr brisant.
Weil einerseits Erdogan und auch die AKP-Regierung von Bundeskanzlerin Merkel und auch Außenminister Steinmeier als ein Premium-Partner behandelt wird und andererseits man hier vor dem Terrorpaten Erdogan warnt. Und ich finde, die Bundesregierung muss entscheiden. Mit einem Terrorpaten kann man keine Partnerschaft mehr führen.
Dadelen fordert, die enge Sicherheitspartnerschaft mit der Türkei aufzukündigen. Zudem sei es nicht hinnehmbar, dass sich die Bundesregierung in der Flüchtlingsfrage von Erdogan abhängig mache, kritisiert die linken Politikerin. Sie wirft der Bundesregierung vor, die Öffentlichkeit zu täuschen, indem sie nach außen ein positives Bild von der türkischen Regierung zeige, das mit den vertraulichen Erkenntnissen nicht vereinbar sei. Die Grundlagen für die Einschätzung des Bundesinnenministeriums im vertraulichen Teil der Antwort stammen von Erkenntnissen des Bundesnachrichtendienstes.
Aus der Türkei gibt es noch keine Reaktionen auf das Papier des Bundesinnenministeriums. Dort drehte sich auch heute wieder alles um die Gülen-Bewegung, die für den gescheiterten Putschversuch verantwortlich gemacht wird. Aus Istanbul, Thomas Bormann.
Auf mehr als 2500 Seiten haben die Staatsanwälte die Vorwürfe gegen den Prediger Fethullah Gülen aufgelistet und begründet. Sie schreiben, der 75-jährige Geistliche habe versucht, die verfassungsmäßige Ordnung der Türkei zu zerstören und die Regierung zu stürzen. Zudem habe Gülen eine bewaffnete terroristische Gruppe gegründet und angeführt. Deswegen fordern die Staatsanwälte 2x lebenslänglich für Gülen und zusätzlich 1900 Jahre Haft. Gülen lebt schon seit vielen Jahren im Exil in den USA. Die Türkei fordert von den USA, Gülen auszuliefern, das jedoch lehnen die USA ab. Bei neuerlichen Razzien in der Türkei sind auch heute wieder mehrere Personen festgenommen worden unter dem Verdacht, die Gülen-Bewegung zu unterstützen. Ministerpräsident Yildirim ist heute von der Forderung nach der Todesstrafe für die Putschisten abgerückt. Yildirim sagte vor Abgeordneten seiner Fraktion, der Regierungspartei AKP,
wir werden uns nicht von Rachegefühlen leiten lassen. Wir werden mittels der türkischen Justiz Rechenschaft einfordern. Die Vollstreckung der Todesstrafe wäre eine einmalige, schnell vollzogene Strafe. Aber für die Unterstützer des Putschversuchs gibt es eine schlimmere Strafe als den Tod. Nämlich ein unabhängiges, faires Gerichtsverfahren.
Auf den Vorwurf des Bundesinnenministeriums, die Türkei sei eine Aktionsplattform für islamistische und terroristische Organisationen, hat die türkische Regierung bislang nicht reagiert. Regierungsnahe Medien in der Türkei drehten den Spieß heute jedoch um. Sie bezichtigten die EU, ihrerseits Terroristen zu unterstützen. So habe die kurdische PKK erst gestern in der belgischen Hauptstadt Brüssel demonstrieren dürfen. Die Türkei hat schon mehrfach EU-Länder beschuldigt, PKK-Kämpfern Unterschlupf zu gewähren.
Donald Trump, der republikanische Kandidat für die US-Präsidentschaftswahlen im November, hat schon manches Mal um einer rhetorischen Pointe willen die Wahrheit, sagen wir, zurechtgebogen. So auch bei seiner außenpolitischen Rede gestern. Da sagte er, in Deutschland habe die massive Zuwanderung die Kriminalität auf, Zitat, ein Niveau steigen lassen, das niemand je erwartet hatte, Zitat Ende. Diese Behauptung widerspricht zwar den Erkenntnissen der deutschen Polizei. Laut Statistik des Bundeskriminalamtes ging die Zahl der durch Zuwanderer verübten Straftaten im ersten Quartal 2016 sogar zurück. Aber um die Wirklichkeit in Deutschland ging es Trump ja auch nicht, sondern darum, seine Konkurrentin Clinton von den Demokraten in Misskredit zu bringen. Aus Washington Martin Ganselmeier.
Es war nicht das erste Mal, dass Donald Trump in seinen Reden Deutschland als abschreckendes Beispiel nennt, um seine Landsleute vor der Aufnahme syrischer Flüchtlinge zu warnen. Amerika hat im vergangenen Jahr nur rund 3000 syrische Flüchtlinge ins Land gelassen. Clintons Absichtserklärung, nach einer strengen Überprüfung mehr Flüchtlinge nach Amerika zu holen, nutzt Trump als Steilvorlage in seinem Angstwahlkampf. Hillary Clinton will Amerikas Angela Merkel werden, warnte er deshalb in seiner Grundsatzrede zum Kampf gegen den Terror.
Hillary Clinton wants to be America's Angela Merkel.
Dabei hält sich Trump selten an die Fakten. Stattdessen zeichnet er ein Horrorbild über die gegenwärtige Lage in Deutschland. Mehrfach hat Trump die Silvesterereignisse in Köln in einem Atemzug mit der Gefahr durch syrische Flüchtlinge genannt, obwohl die Täter in Köln überwiegend Afrikaner waren.
And you know what a disaster.
Sie wissen, welches Desaster diese massenhafte Einwanderung für Deutschland und die Deutschen war. Das Verbrechen hat Ausmaße erreicht, die nie für möglich gehalten wurden. Es ist eine Katastrophe.
It is a catastrophe.
Dass die Kriminalität in Deutschland nur leicht gestiegen ist, müsste Trump wissen. Jedenfalls hat die deutsche Botschaft in Washington Trumps Wahlkampfteam über die wahre Lage in Deutschland informiert. Trump ignoriert diese Hinweise, weil ihm das Zerrbild in seinem fremdenfeindlichen Wahlkampf helfen soll. In den amerikanischen Medien wurden die Deutschlandkritik und der Vergleich zwischen Clinton und Merkel jedoch kaum wahrgenommen. Trumps Rede stieß dort überwiegend auf ein negatives Echo. Wohlmeinende Kommentatoren und Trump-Unterstützer wie der republikanische Kongressabgeordnete Sean Duffy lobten jedoch, dass sich Trump an sein vorgegebenes Skript gehalten habe. Ich fand gut, dass er sich an den Teleprompter und das Skript hielt. Wenn er das weiter so wie gestern macht, dann kann er die Wahl noch gewinnen. Trumps Vorschläge im Kampf gegen den Islamischen Staat wurden in den US-Medien jedoch als wenig konkret oder kontraproduktiv kritisiert. Besonders umstritten Trumps zentrale Forderung nach einer extremen Überprüfung von Einwanderern.
I call it extreme vetting.
Mehrere Kommentatoren fühlen sich dadurch an die Kommunistenjagd in den 50er Jahren erinnert, zumal Einwanderer und Flüchtlinge jetzt schon sehr strenge Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen müssen. Die Washington Post warf Trump eine, so wörtlich, besorgniserregende Besessenheit vor, muslimische Einwanderung zu verhindern und Misstrauen gegenüber Muslimen in den USA zu verbreiten. Und die New York Times bezeichnet Trumps Rede in einem Leitartikel als, Zitat, Ansammlung konfuser Gedanken, die von wenig Verständnis für das Entstehen des IS zeugten. Besonders hart ging Vizepräsident Joe Biden mit Trump ins Gericht. Dieser Mann ist total unqualifiziert, um Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Trump als Präsident mit dem Atomkoffer wäre eine Bedrohung der nuklearen Sicherheit, so Joe Biden. Eher zurückhaltend reagierte US-Präsident Obama. Er müsse keine Argumente gegen Trump vorbringen, weil Trump dies bei jedem Auftritt selbst tue. Gleichzeitig warnte Obama die Demokraten vor überzogenem Optimismus. Es sei immer noch möglich, dass Clinton die Wahl verlieren könne, wenn man sich nicht bis zum letzten Tag anstrenge.
Donald Trump steht in den Meinungsumfragen in den USA zurzeit schlechter da als Hillary Clinton. Mit seiner außenpolitischen Rede wollte er Profil gewinnen. Gelungen ist ihm das nicht, meint Rolf Bühlmann in seinem Kommentar.
Die nationale Sicherheit und der Kampf gegen den globalen Terrorismus, das sind große, wichtige Themen. Themen, mit denen sich ein Präsidentschaftskandidat als kenntnisreich und seriös präsentieren kann. Und das war erkennbar Donald Trumps Ziel bei seiner Rede. Er muss unbedingt ablenken von der nicht enden wollenden Abfolge von Konflikten, die seinen Wahlkampf prägen und die ihn so unseriös erscheinen lassen. Doch Trump hat sein Ziel nicht erreicht. Auch und vor allem, weil er es einfach nicht schafft, Fakten seriös einzuordnen. So kann man sicher kontrovers über die Schwierigkeiten debattieren, die Deutschland in der Einwanderungspolitik zu bewältigen hat. Aber Deutschland, eines der sichersten und wohlhabendsten Länder der Welt, als Katastrophe zu bezeichnen, wie Trump es getan hat, ist einfach falsch und deshalb kontraproduktiv. Das mag hier in den USA weniger auffallen als in Deutschland, aber es schadet ihm bei allen, die sich auch nur ansatzweise mit dem Problem befasst haben und nach ernsthaften Lösungsvorschlägen suchen. Ganz ähnlich seine Aussagen zur unruhigen Lage im Nahen Osten und zum Aufstieg von IS. Das kann man nun mal beides nicht einfach nur Barack Obama und Hillary Clinton in die Schuhe schieben. Trotz aller Fehler, die man den beiden anlasten mag, wer so tut, als hätten vorherige US-Regierungen nicht zur aktuellen Situation beigetragen und als könnten die USA alleine solche Entwicklungen mit ihrer Politik steuern, der greift entweder absichtlich zu kurz oder weiß es nicht besser. Noch schädlicher für Trump dürfte aber sein fataler Hang dazu sein, wichtige Details schuldig zu bleiben. Seine Vorschläge zur Einwanderungspolitik, zum Beispiel mit der, wie er sagt, Extremüberprüfung von Immigranten, haben mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Aus welchen Weltregionen soll die Einreise in die USA gestoppt werden, wenn er erstmal Präsident ist? Sollte, wie wohl zu erwarten steht, beispielsweise der Irak auf der Liste der Länder stehen, aus denen niemand einreisen darf, gilt das dann auch für irakische Christen, denen man ja wohl keine Nähe zum radikalen Islam unterstellen kann? Und was genau soll das für eine Kommission sein, die Netzwerke aufdecken soll, die Radikale in den USA unterstützen? Das erinnert schon sehr an Gesinnungspolizei und an McCarthy. Aber Details wissen wir einfach nicht. Und das gibt Trumps Gegnern die Gelegenheit anzuzweifeln, dass diese Vorschläge genug durchdacht sind. Es ist kein Zufall, dass Vizepräsident Biden zum Beispiel immer wieder über Trump sagt, der Mann hat keine Ahnung. Will Donald Trump die Wahlen im November gewinnen, muss er unbedingt seine Wählerschaft erweitern. Er muss Unentschlossene und Unabhängige erreichen, nicht mit knalligen Schlagzeilen, sondern mit ernsthaften und detaillierten Antworten auf schwierige Fragen. Und die ist er gestern wieder einmal schuldig geblieben.
Ein Kommentar von Rolf Bühlmann aus Washington. 3 Stunden Waffenruhe. Das ist alles, was Russland den eingeschlossenen Menschen im syrischen Aleppo zugestehen will. Zu wenig, um die Menschen in Aleppo zu versorgen, sagen die Hilfsorganisationen. Doch Moskau hat offenbar nicht die Zivilbevölkerung in der eingeschlossenen Stadt vor Augen, sondern seine strategischen Ziele. Diesen Zielen dient auch die jüngste Vereinbarung mit der Führung in Teheran. Russische Kampfflugzeuge starten ihre Syrien-Einsätze jetzt auch vom Iran aus. Aus Moskau Markus Sambale.
Indem Russland jetzt auch einen Militärstützpunkt im Iran nutzt, werden die Luftangriffe auf Ziele in Syrien effizienter. Die Langstreckenbomber sind vom Iran aus mehr als doppelt so schnell am Ziel, als wenn sie, wie bislang oft, von Russland aus starten. Nach Medienberichten sollen im Iran 3 russische Maschinen vom Typ Tu-22M3 stationiert werden. Für die allermeisten Angriffe in Syrien wird Russland aber weiter die Basis im syrischen Latakia nutzen. Russland und der Iran sind die engsten Verbündeten der syrischen Regierung und unterstützen deren Truppen im Bürgerkrieg. Vermutlich wurde die engere Kooperation zwischen Russland und dem Iran beim Besuch des iranischen Präsidenten Rouhani in der vergangenen Woche hier in Moskau vereinbart. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, bei dem heutigen Einsatz seien Stellungen der Terrormiliz IS bombardiert worden, unter anderem in der Region Aleppo. Der Westen wirft Russland vor, als Verbündeter der syrischen Regierungstruppen für die dramatische Lage in der Stadt Aleppo mitverantwortlich zu sein. Dort sind 250.000 Menschen eingeschlossen. Eine Ausweitung der täglichen Waffenruhe für Aleppo hatte der russische Außenminister Lavrov gestern abgelehnt.
Einen der zerstörerischsten Konflikte der Neuzeit nannte der Präsident des Internationalen Roten Kreuzes, Peter Maurer, den Kampf um Aleppo. Er hat gestern Abend die Kriegsparteien erneut aufgerufen, den Hilfsorganisationen doch Zugang zu den Menschen dort zu ermöglichen. Wie sich die Lage in der eingeschlossenen Stadt Aleppo aufgrund von Berichten von Menschen dort darstellt, das schildert Carsten Kühntop.
Der Osten von Aleppo, die Männer mit den weißen Helmen im Einsatz. In einem Feuerwehrlaster geht es durch ein schwer zerstörtes Stadtviertel, rechts und links der Straße Gebäudetrümmer. Bei diesem Einsatz können sie nicht mehr helfen. Am Straßenrand eine Leiche, die Männer schlagen sie in ein Tuch und bringen sie weg. Die Bilder, die die Nachrichtenagentur AP verbreitet, gefilmt vor ein paar Tagen, geben einen seltenen Einblick in das Leben der Menschen in Ost-Aleppo. Dieser Stadtteil ist seit Wochen von Regierungseinheiten eingekesselt. Ismail Abdallah macht bei den Weißhelmen mit, eine Rettungsorganisation, die in Rebellengebieten arbeitet. Aleppo ist die gefährlichste Stadt der Welt. Die Situation ist dermaßen gefährlich, den ganzen Tag hören wir Luftangriffe. Und jeden Tag werden weitere Menschen getötet. Und wie um Ismail Abdallah zu bestätigen, sind gleich die nächsten Einschläge zu hören. Wir hören die Bombardierungen, so klingen sie. Dass sich die Russen eingeschaltet haben, hat alles verändert. Es gibt ständig Angriffe auf Einrichtungen des Zivilschutzes, auf Krankenhäuser, auf Schulen, auf Marktplätze. Heute gab es wieder einen Luftangriff auf ein Krankenhaus in der Stadt. Wann immer die Kampfjets über der Stadt auftauchen, schauen die Menschen nach oben, auch diese Kinder. Wo die tödliche Fracht der Flugzeuge einschlägt, wissen alle immer erst dann, wenn es zu spät ist. Sicher ist niemand. Sedun Al-Zoabi führt die Vereinigung syrischer Hilfsorganisationen. Ob Kinder oder Erwachsene, wir sind mittlerweile alle unempfindlich geworden, desensibilisiert. Wir fühlen nichts mehr. Ich habe es selbst gesehen in Aleppo, als eine Fassbombe runterging. Das war eine gewaltige Explosion. Ein Kind hörte es und hob die Arme, wie um zu tanzen. Als wenn das für sie jetzt Musik geworden ist. As if it is a music for them now. Anstehen vor einem Laden, wo plötzlich etwas zu essen aufgetaucht ist. Geduldig wartet jeder, bis er an der Reihe ist und etwas kaufen kann. Diese Jungs spielen an einer Hausecke mit Murmeln. Die Einschläge der Bomben nehmen sie offenbar kaum noch wahr, sagt Sedun Al-Zoabi. Das normale Leben, das bedeutet für sie Bombenangriffe. Das normale Leben sind Kampfjets am Himmel und die Luftangriffe. Das normale Leben bedeutet, dass es nichts zu essen gibt und kein Wasser. So ist das jetzt.
Ein Bericht von Carsten Kühntop über die Lage in Aleppo. In Hessen wurde heute der mutmaßliche Lieferant der Schusswaffe des Amokläufers von München festgenommen. Dieser, der Amokläufer, hatte im Münchner Olympia-Einkaufszentrum 9 Menschen und dann sich selbst getötet. Die Waffe, so hieß es anschließend, habe er sich im sogenannten Darknet beschafft, also einem Bereich des Internets, in dem sich Nutzer nahezu anonym bewegen können. Was über die heutige Festnahme schon bekannt ist, fasst aus München Lorenz Storch zusammen.
Die hessische Polizei hat den 31-jährigen mutmaßlichen Waffenverkäufer heute in Marburg an der Lahn festgenommen. Auf frischer Tat. Er war gerade dabei, erneut eine Schusswaffe an einen Käufer zu übergeben. Auf den 31-Jährigen gekommen war die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, weil sie auch in einem anderen Fall bereits wegen illegalen Schusswaffenverkaufs im Internet ermittelt hatte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 18-jährige Amokläufer von München am 20. Mai mit einem Reisebus nach Marburg gefahren ist. Dort soll er die Glock 17 persönlich in Empfang genommen haben, mit der er am 22. Juli am Olympia-Einkaufszentrum in München 9 Menschen und anschließend sich selbst erschossen hat.
Mühsam und in langen Verhandlungen haben Bund und Länder ihre unterschiedlichen Kompetenzen geordnet und womöglich auseinanderdividiert. Doch was gut gedacht und theoretisch auch absolut richtig war, das bewährt sich nicht immer in der Praxis. Beim sozialen Wohnungsbau etwa hält Bundesbauministerin Hendricks die Länder für teilweise überlastet. Sie will, dass auch hier in den nächsten Jahrzehnten der Bund helfen kann. Doch dafür wäre eine Grundgesetzänderung nötig. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Für den Wohnungsbau sollen nach dem Willen von Bundesbauministerin Barbara Hendricks, SPD, auch künftig Bund und Länder verantwortlich sein. Hendricks strebt deshalb eine Änderung des Grundgesetzes an. Derzeit ist Wohnungsbau Ländersache. Aber der Bedarf sei so riesig, dass die Länder das auf Dauer nicht alleine stemmen könnten, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Grundgesetzänderung sei nötig, um als Bundesregierung wirksam dort helfen zu können, wo die Wohnungsnot am größten sei. Seit 2006 sind die Bundesländer allein für den Wohnungsbau verantwortlich. Noch bis 2019 beteiligt sich der Bund finanziell. In Deutschland fehlen derzeit nach unterschiedlichen Schätzungen 800.000 bis 1 Million Wohnungen. Bereits im Frühjahr hatte Hendricks den Mangel beklagt.
Wir gehen mittlerweile wegen der hohen Zuwanderung der aus Krisen- und Kriegsregionen geflüchteten Menschen zu uns kommenden Menschen davon aus, dass wir mindestens 350.000 Wohneinheiten pro Jahr brauchen. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für alle, die schon immer hier leben und für die, die zu uns kommen und eine Bleibeperspektive haben.
Mittlerweile gehen Experten davon aus, dass mindestens 400.000 neue Einheiten jährlich notwendig sind. Im vergangenen Jahr wurden aber nur knapp 250.000 fertiggestellt. Das Bundesbauministerium hat deshalb die Wohnungsbaumittel von 500 Millionen in diesem auf 1,5 Milliarden Euro im nächsten Jahr erhöht. Mitspracherechte bei der Verteilung und Verwendung der Gelder hat der Bund aber nicht. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft, GdW, begrüßte den Vorstoß der Bundesbauministerin. Ablehnung kam dagegen vom Koalitionspartner. Der stellvertretende Chef der Unionsfraktion, Ralf Brinkhaus, meinte, die Vermischung von Verantwortlichkeiten führe am Ende des Tages nicht zu einem guten Ergebnis.
Mit einer guten Platzierung auf der Liste umweltfreundlicher Autos, die der Verkehrsclub Deutschland, der VCD, alljährlich veröffentlichte, schmückten sich die Autohersteller gerne. War sie doch ein Verkaufsargument bei den Autofahrern, die nicht mit PS zahlen oder mit ausgefeilter Bordelektronik zu locken waren. Doch nach dem Skandal um gefälschte Abgaswerte bei Dieselautos hatte der VCD in diesem Jahr keine Lust, umweltpolitische Feigenblätter an die Autoindustrie zu verteilen. Sebastian Kraft berichtet aus Berlin.
Ein großer grüner Teppich wird mitten in Berlin vor dem Bundespresseamt ausgelegt. Grün für umweltfreundlich. Also ein Teppich für das umweltfreundlichste Auto. Doch zum ersten Mal in 27 Jahren bleibt der Teppich leer. Der Verkehrsclub Deutschland kürt gar keine Fahrzeuge, als Konsequenz aus der, wie Gerd Lotzieben sagt, massiven Vertrauenskrise gegenüber der Autoindustrie.
Das soll eben auch eine Botschaft sein. Das soll eine Aufforderung an die Autoindustrie sein. Jetzt kommt endlich in die Pötte, werdet transparent und trickst nicht oder betrügt nicht.
Die CO2-Angaben der Hersteller seien falsch, die Datengrundlagen zweifelhaft. Der Verkehrsclub richtet einen klaren Appell an die Bundesregierung. Aufklärung statt Kungelei mit den Herstellern. Denn die Energiewende sei auch eine Verkehrswende.
Ein Fünftel des in Deutschland ausgestoßenen Treibhausgases geht auf das Konto des Verkehrs. Und über 90% davon stammen direkt aus den Auspuffen von Autos, Lastkraftwagen und Motorrädern.
So Vassilis von Rauch. Seine Botschaft an die Verbraucher: Wer kann, solle mit dem Autokauf erst einmal abwarten. Wer nicht warten kann, solle sich lieber einen Gebrauchtwagen anschaffen. Denn die Hoffnungen des Verkehrsclubs ruhen auf der ökologischen Weiterentwicklung von Hybrid-, Erdgas- und Elektroautos. Gerade Erdgasautos hätten gute Umweltwerte, weil
die Diskrepanz zwischen dem Realverbrauch und dem Laborwert vergleichsweise klein ist. Kleiner als bei Benzinern und bei Dieseln. Allerdings kosten die Erdgasautos 2.500 Euro mehr. Und deshalb muss man auch bei den Fahrzeugen, wenn es sich finanziell rechnen muss, durchaus einiges fahren.
Gerd Lotzieben weist im selben Atemzug auf ein weiteres großes Problem der Erdgasautos hin. Es gibt noch zu wenig Tankstellen. Deswegen werden die Fahrzeuge noch mit einem Reservetank für Benzin ausgestattet.
18.55 Uhr, damit ist es Zeit für die Olympia-Berichterstattung im Echo des Tages. Im Olympiastudio in Rio bin ich nun verbunden mit Martina Knief. Bevor wir zu den sportlichen Erfolgen oder auch Misserfolgen des heutigen Tages kommen, gestern ist Kanu-Slalom-Trainer Stefan Henze gestorben an den Folgen der Kopfverletzung, die er sich bei dem Autounfall vor 3 Tagen zugezogen hat. Martina Knief, Henzes Tod hat die deutschen Athleten mutmaßlich schon beeinflusst an diesem Wettkampftag oder wie ist das?
Ja, definitiv. Das lag schon ein Schock über dem deutschen Olympiateam. Es hat im Olympischen Dorf eine Andacht gegeben und an allen Wettkampfstätten heute weht die deutsche Fahne auf Halbmast. Und ausgerechnet die Kanu-Rennsportler, Stefan Henze war ja Kanu-Slalom-Trainer, mussten als Erste in ihre Wettbewerbe. Sie haben aber gesagt, sie starten auch für Stefan Henze und sie sind mit Gold und Silber sehr gut aus den Rennen gekommen. Gold für Sebastian Brendel und Silber für Franziska Weber und Tina Dietze.
Das war sozusagen wahrscheinlich auch ein in die Hände genommenes Herz, um dann ihrem Trainer vielleicht noch etwas hinterher zu grüßen. Aber was gab es denn sonst an bemerkenswerten Ergebnissen?
Ja, sagen wir mal so, bemerkenswert aus negativer Sicht ist zum einen die Entscheidung im Diskuswerfen der Frauen. Da hatten sich vor allen Dingen Julia Fischer und Nadine Müller Medaillen erhofft, vielleicht sogar erwartet. Aber sie und auch Shanice Kraft sind am Ende mit leeren Händen dastehend aus dem Ring gegangen. Nadine Müller als Sechste noch die beste Deutsche. Aber das war nicht der Wettkampf der Deutschen. Und dann, es ist noch nicht lange her, dass wir immer noch Kopfschütteln, ob des Resultates sind die deutschen Hockeyherren im Halbfinale gegen Argentinien mit 2-5 ausgeschieden. Nichts wird's also mit dem Goldtrippel nach Peking und London. Aber die Leistung, die war nach den Vorrundenspielen, die wir von den deutschen Hockeyherren gesehen haben, nicht gut. Argentinien hat ein super Spiel gemacht und man muss es fairerweise sagen, ist damit auch verdient ins Finale eingezogen.
Ja, dann bleibt die Frage, gibt es denn heute Nacht Chancen oder sagen wir es anders, für welche Entscheidungen sollte man aufbleiben, sich vielleicht sogar den Wecker stellen?
Also es gibt eine Medaille im Tischtennis, weil das Finale im Mannschaftswettbewerb der Frauen Deutschland-China heißt mutmaßlich die silberne, weil die Chinesinnen nicht zu schlagen sind. Den Wecker stellen muss man sich gar nicht, denn die Highlights beginnen 20:30. Die Flugshow von Fabian Hambüchen zum Abschied seiner Karriere am REC mit Chancen auf Gold, Silber, Bronze, wenn seine Übung steht, er sie gut durchtouren kann. Und dann ist Damenball ab 21 Uhr. Beachvolleyball-Halbfinale, Laura Ludwig, Kira Walkenhorst gegen Larissa und Talita aus Brasilien an der Copacabana vor 12.000 Zuschauern, die mutmaßlich Karneval feiern. Das wird ein Highlight. Zeitgleich spielen die deutschen Fußballfrauen in Belo Horizonte ihr Halbfinale gegen Kanada. Also man muss nur ein bisschen länger aufbleiben und man könnte heute wirklich tolle sportliche Highlights noch miterleben.
Sagt Martina Knief im Olympiastudio in Rio. Von 1974 bis 1998 stand João Avelange an der Spitze der FIFA. In seinen 24 Jahren als FIFA-Präsident wurde der Fußball zu einem wahrlich globalen Sport, so würdigte ihn heute sein Nachfolger Infantino in einer eher nüchternen Mitteilung zum Tod Avelanche, der 100-jährig in seiner Heimatstadt in Rio de Janeiro verstorben ist. Ivo Marischek erinnert an ihn.
Die Olympischen Spiele in seiner Heimatstadt konnte er nur noch vom Krankenbett aus verfolgen. Seit Juli lag João Avelange mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Erst im Mai hatte der langjährige FIFA-Chef seinen 100. Geburtstag gefeiert. Als Schwimmer nahm Avelange 1936 an den Olympischen Spielen in Berlin teil, als Wasserballer 1952 in Helsinki. Dann übernahm er die Leitung des brasilianischen Sportbunds und 1974 wurde er Präsident der FIFA. 24 Jahre lang leitete er den Fußballverband als Vorgänger von Sepp Blatter. Er war es, der aus der FIFA eine Geldmaschine mit Macht und Einfluss bis in die höchste Politik machte. Sein Name steht aber auch für Selbstherrlichkeit, despotischen Führungsstil und Korruption. Als ich in der FIFA ankam, fand ich ein altes Haus und $20 in der Kasse vor. Als ich den Posten räumte, hatte die FIFA Verträge und Besitz im Wert von $4 Milliarden. Mit diesen Worten zog Avelange selbst Bilanz. Dabei ging es aber nicht immer sauber zu. Es flossen Schmiergelder in Millionenhöhe. 2011 musste er nach 48 Jahren seinen Sitz im Internationalen Olympischen Komitee niederlegen, wegen erwiesener Korruption. Und 2013 musste er deswegen auch als Ehrenpräsident der FIFA zurücktreten.
Soweit Ivo Marischek und soweit das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.